Greencast, der Podcast der Haller Grün.
Und herzlich willkommen zum Greencast. Wasser wird immer knapper. Nur 0,014% des gesamten Wassers auf der Erde ist sowohl Süßwasser als auch leicht zu erreichen. Es wird von Experten erwartet, dass die globale Nachfrage die Menge des verfügbaren Wassers innerhalb der nächsten 15 Jahre um 40% übersteigen wird. Global besteht schon jetzt Wasserknappheit, weil das Süßwasser geografisch und saisonal ungleich verteilt ist. Fehlende Niederschläge, selbst in den Wintermonaten, sorgen für dürre Sommer. Gleichzeitig benötigt die Industrie immer mehr Wasser für steigende Produktionen. Im heutigen Podcast sprechen wir mit der Haller Grünen Kirsten Witte und Wolfgang Neugrebe über Grundwasserstände und Entwicklungen von Niederschlägen, die Wasserversorgung in Halle und natürlich auch die Wasserkontroverse um die Firma Stork. Kirsten, hallo.
Hallo,
Kerstin.
Du bist Volkswirtin, warst Bürgermeisterkandidatin der Grünen in Halle, bist jetzt für die Grünen im Rat der Stadt tätig und außerdem auch Aufsichtsratsvorsitzende der TWO, unser städtisches Energie- und Wasserversorgungsunternehmen. Welche Aspekte liegen dir beim Thema Wasser besonders am Herzen?
Ja, als Aufsichtsratsvorsitzende interessiere ich mich natürlich besonders für die lokale Wasserversorgung und dafür, was wir hier vor Ort tun können. Trotzdem als Grüne und Volkswirtin interessieren mich natürlich auch die globalen Zusammenhänge, über die du gerade schon kurz gesprochen hast, und das würde ich gerne auch kurz aufgreifen. Deshalb, wir sehen, dass weltweit ein Viertel der Menschen keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser hat und dass 55% der Weltbevölkerung keine sicheren Sanitäranlagen haben. Das ist zwar kein europäisches und schon gar kein deutsches Problem, aber es zeigt zwei Knackpunkte auf, die durchaus auch für uns spannend sind. Der Weltwasserbericht der Vereinten Nationen sieht die Tatsache, dass das Wasser oft verschmutzt, verschwendet oder privatisiert wird, als ein wesentliches Problem dafür, dass wir eben im globalen Zusammenhang zu wenig Wasser haben. Und das sieht man auch bei uns in Deutschland, dass wir eben Wasser nicht so wertschätzen, wie es eigentlich wertgeschätzt werden sollte. Zum Zweiten, das ist in Deutschland ganz anders, aber im globalen Zusammenhang verbraucht die Landwirtschaft 69% der Wasservorräte. Und das zeigt, dass die deutsche Wirtschafts-, Agrar- und Entwicklungshilfepolitik ganz, ganz große Verantwortung trägt dafür, im globalen Zusammenhang für Gerechtigkeit und Wasserversorgung einzustehen. Die Vereinten Nationen und darunter eben auch Deutschland haben sich verpflichtet, dass bis 2030 alle Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser und Sanitäranlagen haben. Davon sind wir noch meilenweit entfernt und hier heißt es auch, bundes- und europaweit Weichen zu stellen.
Kommen wir nochmal zum ganz Grundsätzlichen beim Wasser zurück. Wolfgang, nicht jeder unserer Hörer versteht so viel vom Thema Wasser wie du. Du bist Diplombiologe und hast dich mit dem Schwerpunkt Gewässerbiologie schon lange beschäftigt. Außerdem warst du auch lange Jahre beim BUND in Hamburg tätig und sitzt seit 2 Jahren hier auch bei den Grünen immer wieder an vorderster Front, wenn es ums Thema Wasser geht. Erklär uns doch bitte einfach mal, was ist denn Grundwasser überhaupt, wo kommt es her und wofür wird es gebraucht?
Ja, ich habe mich während des Studiums auch schon mit dem Thema Grundwasser, mit Wassergewinnungsanlagen und Kläranlagen und Ähnlichem beschäftigt und ich habe mich jetzt wieder intensiv damit beschäftigt in der letzten Zeit, als das Thema hier aufkam. Also Grundwasser ist alles an Wasser, was sich unter der Erdoberfläche sammelt. Die Niederschläge treffen ja auf den Erdboden und versickern dann mehr oder weniger schnell im Boden, bis sie auf eine wasserundurchlässige Schicht treffen, an der sie sich sammeln und dann dem Gefälle folgend weiter strömen. Woher kommt das Grundwasser? Das sind einmal die Niederschläge, und zwar Regen und Schnee. Der Schnee ist leider weniger geworden, der war sonst eine gute Quelle für das Grundwasser, weil der schmelzende Schnee eben sehr langsam dann taut und langsam versickert, sodass der Boden ihn gut aufnehmen kann, während der Regen in letzter Zeit ja öfter als Starkregen runterkommt und sehr schnell abfließt, ohne dass er vom Boden aufgenommen werden kann. in kleinerem Umfang kommen noch das Wasser aus Seen und Flüssen dazu. Das spielt aber nur eine sehr untergeordnete Rolle. Wofür wird das gebraucht, das Grundwasser? Man muss sehen, dass mittlerweile 70% unserer Wasserversorgung aus Grundwasser bezogen werden. Wir brauchen es halt für den täglichen Bedarf, waschen, kochen, putzen, natürlich auch zum Trinken, aber auch für die Gartenbewässerung oder auch für die Befüllung der Pools, was im Sommer manchmal ein bisschen kritisch ist, weil so ein Pool ja doch eine ganze Menge an Wasser braucht. Und die Industrie braucht auch eine Menge an Grundwasser, einmal für die Produktion, aber auch zum Beispiel für die Kühlung. Ich möchte noch mal anführen, dass die Situation ist, dass sich die Trinkwasserversorgung sehr auf dem Rückzug befindet. Also es wird immer schwieriger. Ursprünglich wurde ja das Wasser aus Flüssen und Bächen gewonnen. Die sind mittlerweile so verschmutzt, dass das nicht mehr möglich ist. Man hat dann die Brunnen ein Stück vom Fluss weggebaut, um den Sand, der dazwischen ist, als Filter zu benutzen. Die sind mittlerweile auch verschmutzt, sodass diese sogenannte Uferfiltration kaum noch zum Tragen kommt und die Wasserwerke eben auf das Grundwasser ausweichen mussten. Zunächst waren es die oberen Grundwasserleiter, jetzt sind es immer schon mehr die unteren Grundwasserleiter, weil die oberen eben auch verschmutzt sind. Aktuelles Beispiel die Nitratbelastung, die Wasserwerke zwingt immer mehr auszuweichen in tiefere Grundwasserschichten. Und dazu kommt eben jetzt noch die Klimaänderung mit den verringerten Niederschlägen, die dann auch noch der Wasserversorgung zusetzt.
Das heißt, die Quellen werden weniger, aus denen wir Grundwasser gewinnen können. Jetzt hast du eben schon gesagt, Schnee wird weniger, Niederschläge im Extremwetter werden mehr, hat man zumindest so als Laie immer das Gefühl. In Daten sieht das aber anders aus. 2018 und 2019 waren zum Beispiel Extremsommer. Forschungsergebnisse des renommierten UFZ zeigen, dass es seit 1766 in Mitteleuropa keine zweijährigen Sommerdürre mit diesen Ausmaßen gegeben hat. Wie sieht denn momentan die Grundwasserlage aus? Können sich die Bestände überhaupt erholen bei den derzeitigen Umgebungslagen?
Ja, das sieht so aus, dass sie sich noch nicht wieder erholt haben. Zum Beispiel in Hessen sind drei Viertel der Brunnen haben noch einen zu niedrigen Wasserstand. Und man kann davon ausgehen, dass das hier in Nordrhein-Westfalen ähnlich ist. Das Problem ist eben auch, dass die Zeit, an der Grundwasser neu gebildet werden kann, nur sehr kurz ist. Das ist eigentlich nur der Winter. Dezember, Januar, Februar, weil dann die Vegetation zum Tragen kommt, die praktisch das ganze Wasser, was auf den Boden fällt, aufsaugt, sodass eben nichts mehr der Grundwasserneubildung zugute kommt. Jetzt in Halle ist die Situation so, dass wir hier zwei Grundwasserstockwerke haben. Da ist eben einmal der obere Grundwasserleiter, darunter folgt eine Trennschicht aus Geschiebemergel. Das ist so eine Mischung aus der Eiszeit resultiert, die aber sehr durchwachsen ist. Sie ist mal dick, sie ist mal dünn. Sie besteht mal aus wasserundurchlässigem Material, mal weniger wasserundurchlässigem Material. Und darunter ist dann der untere Trinkwasserleiter, der aus Sand hauptsächlich besteht und eigentlich ein ganz guter Grundwasserleiter ist. Und darunter folgt dann wieder eine wasserundurchlässige Schicht. Diese Trennschicht, da ist das Problem, dass sie fängt ja ungefähr am Teuto, etwas unterhalb des Teutos an. Wir können natürlich nur Trinkwasser gewinnen vom Kamm des Teuto bis zu den Wasserwerken, weil das ist ja die oberirdische Wasserscheide der Teutokamm. Und weiter Richtung Süden wird diese Trennschicht immer dünner. Es bilden sich Löcher drin, sogenannte hydraulische Fenster. Das Wasserwerk Tadenhausen liegt schön in der Trennschicht, oberhalb und unterhalb der Trennschicht. Aber Burke zum Beispiel ist eben doch sehr am Rand und dort, wo diese hydraulischen Fenster sind. Von daher ist das schon alles ein bisschen kritisch, noch reicht es. Jetzt geht es dann um die Frage, wie viel Grundwasser steht uns überhaupt zur Verfügung. Da gibt es halt, das muss berechnet werden, da gehen alle möglichen Faktoren ein, wie viel Niederschlag, wie schnell der versickert, wie ist die Landwirtschaft, wie ist die Nutzung, ist es Landwirtschaft, ist es Wald, ist es bebaut. Also es gibt dafür komplizierte Modelle, nach denen das ausgerechnet wird. Danach hat zum Beispiel der Storck-Gutachter eben ausgerechnet, dass es genug an Wasser gibt. Unsere eigenen Experten, also ich würde mich selber auch nicht als Experten bezeichnen, ich habe mich da nur eben eingearbeitet, aber die frage ich dann auch und die sind der Meinung, dass da doch viele Fehler drin sind und dass das Ergebnis nicht stimmt und wir vielleicht doch zu wenig Wasser haben. Ein Beispiel ist, dass die Wassereinzugsgebiete von den TWO und von Stork grenzen zum Beispiel direkt aneinander, also schreibt der Gutachter auch so. Er hat aber im Jahr 2012 das berechnet und das war so ein niederschlagsmäßig unauffälliges Jahr. Man müsste aber eigentlich ja so 2018, 2019, wenn das so trocken ist, dann dehnen sich natürlich die Grundwassereinzugsgebiete weiter aus und es kommt dann möglicherweise zu Überschneidungen mit dem Trinkwassereinzugsgebiet der TWO, was dann zu fallenden Grundwasserständen und möglicherweise zu einer nötigen Einschränkung der Versorgung führen könnte.
Jetzt sind wir schon direkt bei der TWO. Kirsten, du sitzt hier als Aufsichtsratsvorsitzende der TWO. Wie ist denn momentan die Situation der Wasserversorgung in Halle?
Also ich denke, man muss grundsätzlich auseinanderhalten die momentane Situation der Wasserversorgung und die Wasserversorgung, wenn Stork ihr Investitionsvorhaben umgesetzt hat. Momentan muss man sagen, ist die Wasserversorgung hier in Halle auf jeden Fall gesichert. Wir haben allerdings steigenden Wasserverbrauch von gut 1 Million Kubikmeter in den Jahren 12 bis 14 auf 1,4 Millionen Kubikmeter in 2020. Da sieht man schon einen eindeutig steigenden Trend. Davon geht gut ein Viertel an gewerbliche Kunden, unter anderem Stork. Und vor diesem Hintergrund machen wir uns schon Gedanken, wie man Wasser sparen kann und wie man Wasserquellen erschließen kann. Aber grundsätzlich muss man sagen, die Brunnen in Tatenhausen und Bokel sind in der Lage, unseren Bedarf im Moment zu decken. Und wir sind ja auch im Verbund mit Bielefeld, Steinhagen und Borkholzhausen. Das hat man jetzt gesehen, weil wir für Borkholzhausen noch Wasser zur Verfügung stellen. Umgekehrt geht das natürlich auch. Nichtsdestotrotz, angesichts steigenden Verbrauchs und der von Wolfgang ja gerade beschriebenen Situation, muss man sich fragen, wo man Wasser sparen kann, wo man zusätzliche Wasserquellen erschließen kann. Und gerade in Hitzeperioden, auch das hat Wolfgang ja angesprochen, kommt es schon zu starken Verbrauchsschwankungen, die wir in der TWO auch spüren. Ich erinnere mich daran, dass wir ja im Sommer auch dazu aufgerufen haben, Wasser zu sparen, die Pools nicht mehr volllaufen zu lassen und so weiter. Das liegt in erster Linie an der Kapazitätsgrenze unserer Filteranlagen. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, der steigende Trend beim Wasserverbrauch, der sollte schon uns zu nachdenken bringen.
Hitzeperioden scheinen einen immer zu überraschen im Sommer, aber es ist wohl gar nicht so. Neue Studien der Helmholtz-Zentren zeigen, dass in ganz Mitteleuropa bereits im April die Weichen immer für einen Dürresommer gestellt werden. Lassen die bisher gefallenen Niederschläge, Wolfgang, in diesem Jahr denn schon hoffen, dass es in diesem Sommer anders wird und wir unsere Pools wieder befüllen können?
Ja, gefühlt war der Winter zwar schon relativ feucht, aber wenn man sich die Statistiken anguckt, war das so, dass der Dezember zu trocken war im Vergleich zum langjährigen Mittel. Der einzige Monat, der Überschuss hatte, war der Januar. Der Februar war zu trocken, der März war zu trocken und der April hat den OWL sogar ein Defizit von 50% im Vergleich zum langjährigen Mittel. Das lässt also für dieses Jahr, wenn das Helmholtz-Institut recht hat, dass im April schon die Weichen gestellt werden, nicht viel Gutes erwarten. Es gibt noch einen zweiten Indikator, das ist dieser der Dürremonitor, auch vom Helmholtz-Institut. Wenn man sich das anguckt, den aktuellen Stand für unsere Gegend hier, dann sieht man, dass zwar der Oberboden, das sind die oberen 25 cm, gut durchfeuchtet ist und nass ist, aber wenn man sich den Gesamtboden anguckt, dann fällt das in die Kategorie moderate Dürre. Also das heißt, der Gesamtboden bis 1,80 Meter rechnet man den ungefähr, der ist keineswegs wieder aufgefüllt mit Feuchtigkeit. Diese Dürreschäden kann man eben auch bei uns beobachten. Ich hatte jetzt ein Beispiel im Tatenhausener Wald. Und das war halt auch noch im Einzugsgebiet dieses geplanten Neubrunnen von Stork. Da war also richtig genau eine Fläche betroffen, wo man nur noch Totholz sah und die eigentlich eben zum Lebensraum der Bechsteinfledermaus gehört, also ein FFH-Gebiet ist, was davon betroffen ist. Und ich denke, man muss das schon sehr genau beobachten, wenn jetzt dieser Neubrunnen eingerichtet wird, dass sich da dieser Dürreschaden nicht noch weiter ausdehnt.
Thema Stork beschäftigt uns anscheinend immer wieder. Das war weit schon ein paar Mal Thema. Dann kommen wir doch direkt mal dazu. Da gab es ja einige Kontroversen auch im Rat um die Ausweitung der Grundwasserförderung der Firma. Die wollen ja von derzeit 450.000 auf künftig 625.000 Kubikmeter jährlich steigen. Wie ist da der Stand der Dinge, Kirsten, und was kann man da im Moment noch machen aus eurer Sicht?
Ja, ich sagte ja gerade, dass man eben auseinanderhalten muss die Situation im Status quo und das Investitionsvorhaben. Dieser Antrag, der im Moment im Verfahren ist und beim Kreis Gütersloh entschieden wird, nicht bei der Stadthalle, der geht erstmal davon aus, dass man im Status quo die Wasserversorgung sicherer machen will für die Firma Stork, mit allen beschriebenen Folgen, die das eventuell haben könnte. Beim Gutachterstreit ist es so, dass wir natürlich alle in den Ausschüssen nicht Experten sind. Wir hätten uns einfach gewünscht, dass der Ausschuss sich dazu entschließt, dem Kreis den Auftrag zu erteilen, dass er diesen Gutachterstreit durch eine dritte Instanz fachlich lösen lässt und dass nicht wir als Stadthalle uns von vornherein dafür aussprechen, dass wir einem Gutachter glauben und dem anderen nicht. Das finden wir beunruhigend, wiewohl wir uns selbst da kein letztendliches Urteil darüber erlauben können. Was den Verbrauch der Firma Stork angeht, muss man sagen, für die TWO im Moment ist es natürlich so, wenn Stork mehr selber fördert, bezieht Stork weniger Wasser von der TWO, umso sicherer ist die Wasserversorgung für die Bürger. Aber es führt natürlich da, wo Wasser entnommen wird, also sowohl bei der TWO Bokel-Tatenhausen als auch da, wo Stork Wasser entnimmt, zu einer Absenkung, die die Brunnenbesitzer, die Privatbrunnen haben, die die Landwirte und auch die Spaziergänger merken. Das ist das eine. Und das zweite ist, und da berufe ich mich jetzt ausdrücklich auf den Gutachter von Stork, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass wir nur ein Gutachten lesen und das andere nicht. Selbst der Gutachter von Stork fällt fest, dass in der Endausbaustufe dieses neuen Investitionsvorhabens Wasser in Größenordnung von 750.000 Kubikmetern im Jahr gebraucht wird. Und der Gutachter von Stork schreibt, dass sich das nicht durch die Grundwasserentnahme vollständig abdecken lässt, an dem Standort, den Stork jetzt beantragt, und dass man da auch keine höheren Versorgungsmengen abziehen kann, sodass er zu dem Ergebnis kommt, dass ein höherer Fremdwasserbezug erforderlich oder ist eine Erweiterung der Betriebswasserversorgung an anderer Stelle geben muss. Und das ist eine Sache, die uns natürlich beschäftigt. Wir gehen davon aus, dass der Bebauungsplan jetzt beschlossen wird und das wird kurzfristig nicht dazu führen, dass die Wasserversorgung gefährdet ist, aber es ist absehbar, dass wir irgendwie handeln müssen. Das heißt, dass wir dafür sorgen müssen, dass es nicht zu Wasserengpässen kommt im Zuge dieser Investition. Das kann man nicht Stork vorwerfen, dass das jetzt nicht Teil der Debatte ist. Das ist leider verfahrensrechtlich so vorgesehen, dass das erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden muss. Aber es macht natürlich nach menschlichem Ermessen überhaupt keinen Sinn, ein Bauvorhaben zu planen, ohne dass die Wasserversorgung gewährleistet ist. Ich muss da immer denken an die Biogasanlage, die oberhalb der B68 steht. Jeder kennt die. Die ist auch genehmigt worden, ohne dass man wusste, wohin mit dem Gas. Dann war sie plötzlich fertig und man konnte das Gas nicht in unser Netz einspeisen. Und jetzt haben wir als TWO eine Klage an der Backe, weil man uns vorwirft, ihr habt ja unser Gas nicht abgenommen. Das sind so planungsrechtliche Kuriositäten, um es mal freundlich auszudrücken, wo man sich fragt, wie sowas passieren kann. Unseres Erachtens hätte man sich gleichzeitig mit dem ganzen Bauvorhaben auch mit der Frage beschäftigen müssen, wo kommt eigentlich das Wasser her.
Hatten wir eben schon mal, Wolfgang, darüber geredet, dass es weniger Grundwasser eigentlich gibt. Der Gutachter Schmidt geht in seinem Gutachten zur Storkerweiterung aber von einer verstärkten Grundwasserneubildung in den Wintermonaten aus und sieht auch gar kein Problem deshalb bei der verstärkten Wasserentnahme. Jetzt gibt es aber ganz viele Studien, unter anderem eine mit Beteiligung der Universität Göttingen, die prognostiziert das genaue Gegenteil. Denn falls die weltweiten Treibhausgasemissionen weiter unvermindert ansteigen, könnte das Risiko für extreme Dürreperioden, die mehrere zentrale Anbaugebiete gleichzeitig treffen, bis zum Ende des Jahrhunderts auf das 3- bis 4-fache ansteigen. Das heißt, auch unsere Landwirtschaft hier vor Ort wäre stark betroffen. Wie siehst du die Entwicklung des Grundwassers und der Niederschläge in Zukunft vor?
Ja, ich sehe das schon sehr kritisch. Also ich persönlich glaube schon, dass das weiter abnehmen wird, dass weniger Niederschläge und weniger Grundwasser geben wird. Die Wissenschaft ist da immer sehr vorsichtig. Wir haben ja zum Beispiel in der Senne eine allgemein anerkannte Beobachtungsstation für Niederschläge und Grundwasser. Und da sind also jetzt seit 10 Jahren beobachtet man dort abnehmende Niederschläge. Gut, es gibt halt immer noch, und die Wissenschaft sagt dann, ja, man muss eigentlich quasi 30 Jahre abwarten. Das ist dann immer der Wert für das langjährige Mittel halt. Das ist immer, finde ich, sehr, sehr vorsichtig gedacht. Also ich finde 10 Jahre oder jetzt wahrscheinlich 11 mit diesem Jahr, das will schon, hat schon ein Gewicht halt. Die Prognosen, auf die sich der Gutachter von Schmidt beruht, das sind ja welche vom Umweltbundesamt und vom Lahnhof, die haben, finde ich, den großen Nachteil, dass sie auf alte Studien vom IPCC, also diesem internationalen Wissenschaftlergremium, was immer die Klimapfade ausrechnet, sich berufen. Und zwar sind das die vom dritten Bericht aus 2007, der also Daten verwendet zwischen 2001 und 2007. Also meiner Meinung nach uralt ist das nicht die richtige Basis. Es gibt jetzt schon neuere Gutachten, die sich auf den fünften Bericht berufen. Der ist von 2013, Daten sind aber von 2007 bis 2013. Also diese Trockenjahre, die sind in diesen Prognosen gar nicht enthalten. Die sind schon vorsichtiger. Die sagen, dass man nicht mehr sagen kann, es wird mehr regnen, sondern es könnte sein, dass es ein bisschen mehr regnet. Es könnte aber auch sein, dass es ein bisschen weniger regnet. Und jetzt hier diese neueste Studie kommt ja noch wieder zu einem anderen Ergebnis. Das konnte ich jetzt schnell noch nicht nachverfolgen, worauf die sich berufen, auf welchen IPCC-Pfad halt. Das IPCC hat aber ständig seine Prognosen korrigiert, weil sie festgestellt haben, dass die Kohlendioxidemissionen stärker zunehmen als erwartet. Also die Prognosen, so schätze ich das eigentlich, hinken eigentlich immer der tatsächlichen Entwicklung hinterher. Und von daher eben meine Annahme, dass es sowohl an Niederschlägen als auch an Grundwasserneubildung weniger wird, zumal durch die Temperaturerhöhung die Verdunstung erhöht wird, damit weniger dem Grundwasser zugute kommt. Die Vegetationsperiode verlängert sich, weil es wärmer ist. Also das, ich hatte ja vorhin gesagt, dass nur in der vegetationsfreien Zeit sich eine Grundwasserneubildung stattfindet. Also ich finde, das sieht alles sehr bedenklich aus.
Was können wir denn machen, Kirsten, deutschlandweit, hier auf lokaler Ebene oder auch was kann jeder Einzelne von uns machen, um zum Beispiel Wasser zu sparen?
Ja. Das ist eine gute Frage, denn letztlich, denke ich, sollten wir alle dazu beitragen und nicht nur auf die Politik gucken. Dennoch möchte ich auch da 3 Ebenen auseinanderhalten, die globale, die nationale und die lokale. Auf globaler Ebene muss man sagen, dass unser direkter Wasserbedarf bei ungefähr 120 Liter pro Tag liegt. Der indirekte Wasserbedarf bei 3.900 Litern pro Tag. Und das liegt insbesondere daran, dass wir für Kleidung und für Ernährung so viel indirekten Wasserverbrauch hervorrufen. Beispielsweise dadurch, dass wir Fleisch essen und dass wir in großem Umfang eben Gemüse und Obst importieren, das aufwendig bewässert werden muss. Das heißt, ein wichtiger Punkt, den wir tun können als Verbraucher, ist auf bewusste Ernährung zu achten, regionale Produkte zu kaufen, und eben zu sehen, dass man bei dem, was man konsumiert, nicht hochwertig veredeltes Fleisch beispielsweise isst, sondern besser regionales Gemüse. Bei den 120 Litern direkten Verbrauch, der auf jeden von uns entfällt, muss man sagen, auch da sind nur 4% für die Nahrungsaufnahme und Zubereitung. Der ganze Rest sind eher Brauchwasser, so zum Beispiel 30% für Toilettenspülung und 37% für Körperpflege. Das heißt, einfach mal duschen, statt in die Badewanne zu gehen, einfach mal eine Spartaste an der Toilette anbringen und da ist schon sehr, sehr viel, was man sparen kann. Was die TWO angeht und was die Stadt angeht, da bemühen wir uns seit Jahren eigentlich darum, dass wir mehr Wasser versickern bzw. eben zurückhalten, dass wir eben dafür sorgen, dass das Wasser nicht einfach wegfließt. Das gibt die ganze Diskussion um Muldenregolen, wo man eben Straßenwasser auffängt, Regenrückhaltebecken. Man sollte Flächen entsiegeln, damit das Wasser statt wegzufließen einsickern kann. Man sollte Städte begrünen. Jeder Baum, der in der Stadt steht, ist in der Lage, Wasser aufzunehmen und dann eben auch Kühle und Feuchtigkeit wieder abzugeben in trockenen Zeiten. Gründächer sind ein großes Thema, die gibt es bei uns so gut wie noch gar nicht. Oder auch Fassadenbegrünung, das sind alles so Dinge, wo man eben durch Anpflanzung in der Stadt dafür sorgen kann, dass sich das Kleinklima verbessert, aber auch, dass Wasser zurückgehalten wird, damit man es dann brauchen kann, wenn es knapp ist. Bei all dem muss man aber sagen, es ist sehr schwierig, auch beispielsweise für die TWO preisliche Anreize zu setzen zum Wassersparen. Da ist man rechtlich reglementiert und technisch reglementiert. Wasser ist sehr billig, dadurch wird es eben sehr freigebig verwendet. Letztlich hilft da nur der Appell an die Menschen tatsächlich, dass sie sich bewusst machen, was das für ein wertvoller Stoff ist und dass sie sparsam damit umgehen.
Ja, wenn ich da noch kurz bist, da gibt es so diesen schönen, finde ich, sehr einprägsamen Begriff Schwammstadt für, also eine Stadt, ja, die das Wasser aufsaugt, nicht wie bisher übliches einfach ablaufen lässt. Also die Starkregen, die werden ja einfach gesammelt und dann fließen die weg. Und da sollte man wirklich sehen, dass man die eben aufhält, auffängt und dann langsam eben im Boden versickern lässt. Also von daher eben Schwammstadt, finde ich, so passend für.
Halle als Schwammstadt, ein schöner letzter Gedanke für uns. Ich danke euch für dieses informative Gespräch über Wasser und Co.
Wir danken dir.
Wir danken dir.